dass eben diese Anlaufstellen an Schulen auch geschaffen werden, gerade auch was das Thema Missbrauch angeht, dass wir da wirklich noch sensibler werden, dass es Fachpersonen gibt, die das erkennen und beziehungsweise die zumindest AnsprechpartnerInnen sein können in diesen Fällen.
Waldorf-Perspektiven. Säule der Demokratie. Teilhabe, Kultur und Vielfalt.
An Waldorfschulen ist Sexualkunde kein eigenständiges Unterrichtsfach. Sie wird als fachübergreifender Bestandteil des gesamten pädagogischen Auftrags verstanden. Sie findet sich in speziellen Unterrichtsquellen für alle Altersstufen wieder und wird nicht nur als klassische Aufklärung, sondern auch im Kontext der Persönlichkeitsentwicklung vermittelt. Stimmt das überhaupt? Willkommen auf Tide Radio zu Waldorf Perspektiven. Mein Name ist Jean-Pierre Aguiar-Durañona und ich bin alle zwei Wochen euer Moderator. Heute, Überraschung, geht's um Sexual-Körperkunde an der Waldorfschule. Mein Gast ist Carlotta Pining. Hallo Carlotta.
Hallo Jean-Pierre.
Carlotta, du bist Physiotherapeutin und bildest dich aus zur systemischen Sexualtherapeutin. Du warst mal Waldorfschülerin und zurzeit unterrichtest du an Waldorfschulen Körperkunde bzw. Sexualkunde. Dein Konzept hast du vor 2 Jahren entwickelt. Du hast im Vorgespräch betont, dass du das Konzept Waldorf-orientiert entwickelt hast. Mhm. Was heißt das genau?
Ja, das ist eine sehr schöne Frage, die ich gar nicht so ganz klassisch immer beantworten kann, weil ich natürlich keine Pädagogin bin und nicht Waldorfpädagogik studiert habe, aber mich natürlich sehr schlau gemacht habe. Ich habe Texte gelesen, ich habe sogar Steiner gelesen. Mhm. Und da mein Mann Waldorflehrer ist, mein Sohn auf eine Waldorfschule geht und ich selber ja auch 13 Jahre und die Schule gehen besuchen durfte, habe ich so ein Grundgefühl für die Waldorfpädagogik entwickelt. Und ich selber war auch so eine Schülerin, die das alles richtig aufgesogen hat. Ich habe das geliebt. Ich war künstlerisch immer begeistert mit dabei und habe das alles so in mich aufgesogen und habe so ein Grundgefühl dafür, was ich positiv und toll an meiner Waldorfschulzeit fand. So. Und dieses Grundgefühl bringe ich als Ich bin ja keine Lehrerin, aber als Lehrerin für den Moment mit. Mit dem Hintergrundwissen natürlich auch, was Steiner zum Beispiel zur Sexualkunde und zur Körperkunde gesagt hat. Zusätzlich mit dem Fachwissen, was ich mitbringe, gemixt ist das dann so ein ganz natürliches Konzept, was ja auf Fachbegriffen beruht und auf vor allem den Seelenzuständen der Kinder, in denen die sich gerade in den Klassenstufen befinden, die ich besuchen darf.
Zum Konzept kommen wir auf jeden Fall auch später zu. Da musst du unbedingt ein bisschen mehr erzählen.
Gerne.
Ich habe jetzt erstmal die Frage, wie wichtig ist sexuelle Bildung für die persönliche Entwicklung der SchülerInnen in der Waldorfpädagogik?
So unfassbar wichtig. Gerade deshalb, weil es viele Aspekte gibt. Es gibt vor allem für mich den mit wichtigsten Aspekt, das ist der Präventionsaspekt, dass Kinder wirklich schon früh einfach bestimmtes Wissen mitbringen über ihren eigenen Körper, was nicht nur auf so einer reinen Wissensabfrage beruft. Und das ist, glaube ich, dann wieder der Bogen zur Waldorfpädagogik, sondern wo es wirklich darum geht, zu fühlen, wo ist mein Körper, was ist mein Körper, was sind eigentlich meine intimen Körperbereiche und die dann auch zu benennen natürlich, was dann schon auch mit einer Wissensvermittlung einhergeht, aber ich mache das auf so eine Art und Weise, dass die vor allem das fühlen und dass sie es spüren und das geht in alle Klassen weiter, also wirklich bis zur Jugendlichkeit, bis zur 12. Klasse. Das ist für mich ein ganz, ganz großer Aspekt, Prävention. Dann ist es, dieses Wissen über den eigenen Körper mitzubringen, ist das Fundament dafür, seine eigenen Grenzen kennenzulernen und sie auch benennen zu können. Und deshalb ist es auch so unglaublich wichtig, ein fundiertes Wissen zu bekommen, vermittelt mit diesem Spüren, also wirklich das in ein Gefühl auch zu bringen, damit man in der Lage ist, seine Grenzen einzuschätzen, sich selber wahrzunehmen. Und eben auch ein bestimmtes Wissen einfach einordnen zu können, vor allem in dieser von Medien und Bildern überfluteten Welt, wo wir sehr viel Wissen bekommen und es eigentlich nicht mehr wirklich zuordnen können, was ist jetzt eigentlich fundiert, was ist ausgedacht, was ist Werbung und da wirklich eine Unterscheidung auch zu machen, ist für mich auch sehr, sehr wichtig.
Als wir unser Vorgespräch hatten, hast du auch gesagt, dass du auch in deinem Konzept auch Sachen drin hast, die eigentlich noch nicht abgedeckt werden in der Sexualkunde-Epoche an Waldorfschulen. Was wird denn überhaupt nicht abgedeckt?
Ja, das ist auch sehr, sehr unterschiedlich tatsächlich. Also ich selber habe es so wahrgenommen, dass es bei uns gar nicht stattgefunden hat. Es gab dann in der Oberstufe so ein bisschen Biologieunterricht. Ja, genau, das war immer mit sehr viel Scham und Peinlichkeit verbunden. Ja. Und über Sex wurde sowieso gar nicht gesprochen. Und bei meinem Sohn, der ist jetzt in der 8. Klasse, hat es bis dato auch sehr, sehr wenig stattgefunden, vor allem auch sehr spät. Das ist auch was ich immer wieder feststelle, auch im Gespräch mit den Kindern und Jugendlichen, dass sie das sich alle sehr viel früher wünschen. Von daher würde ich sagen, Steiner hat es eigentlich gesagt, es darf stattfinden und eigentlich in jedem Alter und es darf eingeflossen und eingewoben werden in das Konzept. Aber, und was ich total gut verstehen kann, das ist natürlich immer dann auch lehrerabhängig. Definitiv. Und das ist völlig verständlich, dass das nicht jedem so einfach in die Wiege gelegt ist, ich sag mal jetzt ganz klassisch über Sex zu sprechen oder auch über private und intime Körperteile und diese Wörter in den Mund zu nehmen. Und das würde ich auch nicht voraussetzen, dass man das muss, um Lehrer sein zu können. Und deshalb habe ich gesagt, das ist, glaube ich, ganz wichtig, das dann trotzdem aber auch an die Waldorfschulen zu bringen. Und da es eben nicht so ganz konkret im Lehrplan steht, wird es dann häufig übergangen. Und das ist tatsächlich, wie ich es jetzt so festgestellt habe, auch im Freundeskreis an vielen Waldorfschulen der Fall, dass es dann letztendlich wenig bis gar nicht stattfindet.
Dann lass mal hoffen, dass die Leute oder die Lehrkräfte, nachdem sie sich so diesen Podcast anhören, irgendwie so viel mehr da auch rankommen. Außerdem setzt du dich auch dafür ein, dass an den Waldorfschulen Anlaufstellen für LGBTQIA+-Themen geschaffen werden. Ja. Wie machst du das und wie kommt es an?
Auch sehr, sehr unterschiedlich. Es geht meistens so, dass ich in die pädagogischen Konferenzen erstmal eingeladen werde und da entsteht dann erstmal ein offenes Gespräch. Da bringe ich dann häufig erstmal so diese Beispiele mit rein, die ich eben jetzt schon von den letzten Jahren so lernen durfte von den Jugendlichen. Was sind die Fragen, was sind die Themen, die wichtig sind? Meistens bringe ich das dann da erstmal so rein und dann ist das wirklich von Schule zu Schule so ein bisschen unterschiedlich. Also es gab jetzt eine, die war sofort Feuer und Flamme, sage ich mal. Die haben wirklich sofort eine Delegation geschaffen. Die haben nach Lehrern und Eltern gefragt, die Lust haben, sich dafür einzusetzen. Die haben wirklich Stellen geschaffen dafür.
Cool.
Und das war wirklich richtig, richtig toll. Haben sich auch wählen lassen. Also es war richtig demokratisch, es war genial. Und die haben jetzt 2 Anlaufstellen geschaffen, wo man mit sämtlichen Themen, die ja erstmal nicht so offiziell in diesen Schulbereich sonst gehören, hinkommen kann. Und da werden dann Fragen erörtert, wie ist die Toilettensituation? Also da kann man wirklich auch mit ganz konkreten Fragen hinkommen. Sowas wie, wo ziehe ich mich eigentlich um, wenn ich Sportunterricht habe und mich nicht ganz klassisch zum männlichen oder zum weiblichen Geschlecht zuordnen möchte? Und dann darf man da erstmal, kann man da hingehen und kann da eine Lösung versuchen zu finden. Oder derjenige kommt dann mit in die Klasse und spricht das mit an, hilft einfach. So. In einer anderen Schule war das erstmal noch nicht so, da war das schon zu viel. Also das ist ein ganz sensitives Thema und ich versuche da wirklich auf dem Stand der Schule mit meinem, sag ich mal, so ein bisschen frischen und auch so ein bisschen, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich schamlos bin, so ist es auch nicht, aber ich habe auf jeden Fall durch meinen Beruf gelernt, viel über private Dinge, also nicht über meine privaten Dinge, sondern über private Körperteile oder eben auch über sexuelle Dinge zu sprechen. Mir fällt es leicht und dadurch so eine Leichtigkeit da reinzubringen und meistens reicht das schon aus, dass dann so ein Gespräch stattfindet und man auf der Basis dann gucken kann, okay, was ist möglich, was können wir hier machen? Also es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Es ist gerade total in den Anfangsschuhen noch.
Ja, okay. Du hast auch vorhin erwähnt, dass du hast auch ganz viele Fragen von anderen Jugendlichen auch gesammelt und so weiter und so fort. Was sind denn die Fragen, die am meisten vorkommen?
Also ich würde sagen, tatsächlich solche Sachen wie, also dieses, was ich gerade eben schon sagte, das Beispiel mit dem Geschlecht, also das kommt in eigentlich fast jeder Klasse immer mal wieder vor. Und wenn es nur so ganz zart ist, da so eine Plattform zu schaffen, dass man da erstmal drüber sprechen kann, das ist für ganz viele ein Riesending. Mhm. Ganz viele Fragen zum Thema Menstruation, auch Sichtbarkeit und Scham, also im Sinne von, können wir hier Hygieneartikel in unsere Toiletten öffentlich machen?
Haben wenige Schulen auch. Ich glaube auch, wir haben auch darüber gesprochen in dem Gespräch mit Sophia Klipstein in der Schule in Bergedorf, die wegsteht.
Ja, haben die das gemacht. Mhm. Ja, genau. Und ist das okay? Und dann dieses Verständnis zu schaffen, auch für die, die keine Menstruation haben, na klar, es muss trotzdem hier irgendwie sichtbar sein und es ist trotzdem okay für mich, das zu sehen. Also das ist immer ein Riesenthema. Schwangerschaft, Verhütung, auch sexuell übertragbare Krankheiten. Also wirklich, was gibt es eigentlich? Gegen was schütze ich mich wie? Womit man vielleicht nicht unbedingt gleich zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin gehen möchte, weil das sind dann auch wieder gleich so zu intime Fragen. Mhm. Das sind auch immer so ganz, ganz wichtige Dinge. Und dann, wenn es dann zu so einem richtigen Gespräch kommt, dann sind es wirklich konkrete Fragen zum Thema Sex. Also wie macht man was? Das ist wirklich
spannend.
Das sind die interessantesten Fragen für alle. Und ich habe auch so ein Tool, können wir gleich nochmal drüber sprechen, wie sie mich anonym fragen können.
Mhm. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja. Du gehst in den Klassen 4 bis 12 und hast schon, wie du es mir im Vorgespräch mitgeteilt hast, wundervolle Erfahrungen sammeln dürfen. Ja. Kannst du mit unseren Zuhörern einige dieser Erfahrungen teilen?
Sehr gerne. Ich fange mal mit den Kleinen an. Also vierte Klasse ist eigentlich, was ich jetzt als Rückmeldung bekommen habe, wirklich gut, finden alle richtig und gut. Und da ist es natürlich noch nicht das Thema erwachsener Sex, finde ich klar.
Nein.
Da geht es erstmal wirklich um den eigenen Körper. Und das finden die total spannend. Also erstmal die eigenen Körpergrenzen wahrzunehmen, dann mache ich mit denen so ein kleines, das ist wie so eine Art Spiel, wo sie Stopp sagen können, wenn einer ihm zu nahe kommt, wo sie das so ein bisschen üben. Dann sprechen wir darüber, wie hat sich das angefühlt. Wenn sie ganz mutig sind oder es möchten, dürfen sie die Augen einmal schließen und auch einmal Stopp sagen. Und der andere kommt einem so entgegen. Ne? Das ist so ein Grenzenspür-Spiel. Und dann geht es erstmal um so eine reine Wissensvermittlung. Da sind die dann manchmal ganz gespannt und gucken erstmal, okay, und dann geht es um die privaten Körperteile. Und dann benenne ich die einmal und dann ist es meistens, sag ich auch so, ich sag jetzt einmal alle. Einmal von oben bis unten. Pass auf, es wird jetzt einmal ganz furchtbar peinlich und ich sag die einmal von oben bis unten. Und manche gucken weg oder manche gucken hin oder halten sich ein Blatt vor den Kopf. Und wenn ich das dann alles einmal gesagt habe, von oben bis unten, dann sind sie ganz glücklich. Dann ist es so ein richtiges, so ein Ausatmen. Oh, sie hat es gesagt. Okay, es ist alles nicht mehr so schlimm.
Du von mir auch das sagen, ne?
Ja, genau, jetzt können wir es auch sagen. Und dann ist es eigentlich schon erledigt. Dann wurde einmal, wurde es einmal schon so gesagt und dann kann eigentlich ein Gespräch stattfinden. Und dann ist es ganz wichtig, ich lasse die dann fragen. Ich komme nicht mit irgendwelchen Dingen, die ich denen dann die ich denen sagen will, sondern ich gucke, was sind die Themen in der Klasse. Und das ist, glaube ich, auch das Waldorf-Orientierte. Mhm. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass auch nur die Fragen kommen, die sie auch aufnehmen können. Und wenn wirklich ein Kind dabei ist, was damit noch nicht viel anfangen kann, machen wir es, also habe ich es bisher auch so gehandhabt, dass ich mit den LehrerInnen das so abgesprochen habe, dass die jederzeit rausgehen können. Der Lehrer oder die Lehrerin wartet draußen, hat einen extra Raum. Die müssen nicht dabei sein, die können jederzeit rausgehen. Wir machen auch Elternabende davor. Wenn Eltern das Gefühl haben, sie möchten es auch nicht, dann können sie auch, das Kind geht dann auch einfach mit dem Lehrer oder der Lehrerin mit. Und ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, die, für die das vielleicht gerade noch nichts ist, die hören dann auch nicht so richtig hin. Also das ist ganz spannend. Die sind dann meistens mit was anderem beschäftigt und dann gibt es welche, die sind ganz interessiert und oft kommt dann auch schon sowas und reden wir denn jetzt auch nochmal über Sex? Es geht auch schon, auch in der vierten Klasse schon los, ja. Meistens gibt es immer so ein, zwei, die das auch so fragen. Und dann mache ich das auch ganz, ganz abhängig von der Stimmung in der Klasse.
Ja, klar.
Wie es so ist und frag die wirklich auch, möchtet ihr, dass wir da noch ein bisschen weiter drüber sprechen? Und das spürt man, ob die das wollen oder nicht.
Du hast auch gesagt, dass du dich freust, dass so viele Leute mitmachen, dass das so gut ankommt. Aber auch wenn du dich über diese zahlreichen UnterstützerInnen freust, etwas Gegenwind hast du ja auch bestimmt bekommen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ja, oft sind es Ängste, dass ich den Kindern einen Floh ins Ohr setze oder irgendwie was erzähle von denen, die irgendwelche Themen anspreche, für die sie noch nicht bereit sind. Oder wenn du denen darüber was erzählst, dann finden die das ja auch spannend und dann forschen die weiter. Und deswegen mache ich gerne Elternabende. Und gehe auch gerne in die Konferenzen. gerade in der Waldorfpädagogik heißt es häufig, da sind die Kinder noch nicht. Das sehe ich anders, weil auch die Waldorfpädagogik mit der Zeit gehen darf. Und das hat auch Steiner gesagt im Übrigen. Und die Zeiten sind jetzt anders. Wir bekommen schon sehr viel mit und ich bin erstaunt, wie viel die eben schon im Kopf haben, was sie natürlich nicht mit in eine Wirklichkeit, in ein Bild bringen können und sollen. Und zu dem, dass ich denen einen Floh ins Ohr setze, kann ich immer nur sagen, man muss ganz stark unterscheiden zwischen kindlicher und erwachsener Sexualität.
Ja, klar.
Na, man hat sofort so ein Gefühl, oh Gott, dann, wenn ich denen jetzt über Sex was erzähle, dann wollen die das machen oder so. Das hat damit gar nichts zu tun. Das ist total abgespalten. Eine kindliche Neugier, die immer da ist oder nicht immer. Es gibt ja auch Kinder, die interessieren sich gar nicht dafür. Ist auch völlig in Ordnung. Mhm. Oder aber die da sein darf und wo es ums Entdecken geht. Und die erwachsene Sexualität ist davon komplett abgespalten. Das ist was ganz anderes. Ich würde niemals denen irgendwelche Praktiken oder irgendwas erzählen. Das nehme ich denen immer sofort, den Eltern und den LehrerInnen. Das ist ja völlig klar. Darum geht es überhaupt nicht, sondern genau um eine Ehrlichkeit. Die Kinder lieben Ehrlichkeit und um Wahrheit. Wie gesagt, die Fragen, die von denen kommen, die sind meistens genau so, wie sie es auch aufnehmen können. Das
okay.
Ist ganz wunderbar. Das kann ich bei den Kleinen eigentlich immer so nehmen. Bei den Großen sind auch Ängste da, gerade wenn es um LGBTQIA+-Themen geht. Wenn wir über Homosexualität reden, dann wollen die dann plötzlich homosexuell sein. Oder klar, wenn man stark christlich auch erzogen wird, da gab es auch viele Gegenstimmen oder andere Religionen, wie auch immer. Ich habe da tolle Elterngespräche schon führen dürfen und durfte da auch viele Ängste schon nehmen, dass wenn man diese Dinge anspricht, die sind ja in der Welt und die sind da und dass gerade das für diejenigen da ist, die eben die Stimme bisher noch nicht hatten, dass man sie ihnen jetzt gibt und auch die Erlaubnis. Und meistens geht es nicht darum, andere zu überzeugen, das nun auch zu werden oder auch zu machen, sondern die, die es eh schon in sich haben, dürfen darüber sprechen und dürfen sein, wie sie sind und kriegen die. Ja, das hört sich so doof an, offizielle Erlaubnis, aber es fühlt sich für die so an.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Wie näherst du Waldorfschulen den Themen Sexualität und Genderfragen an, Carlotta, wenn es keinen festen Lehrplan gibt? Mhm. Und welche kreativen Methoden verwendest du, um diese Themen zu integrieren?
Das habe ich auch wieder so ein bisschen aus meiner Erfahrung und meiner Selbststudie sozusagen gemacht. Vor allem hat mir da eben mein Sohn geholfen, weil ich mit dem sozusagen lernen, der ist jetzt wie gesagt 8. Klasse, lernen durfte, wann sind welche Themen so dran. Und gerade als Elternbeziehung habe ich gemerkt, naja, dieses klassische Gespräch, wir setzen uns an den Tisch und ich kläre dich jetzt auf. Um Gottes Willen, mache ich auf keinen Fall, geht gar nicht, finde ich ganz schlimm. Wir haben es auf eine andere Art und Weise gemacht und habe durch diese Art und Weise erfahren, wie erlösend und wie gut das sein kann, wenn eine gute Grundlage da geschaffen ist, wie selbstsicher er dann eventuell mit seiner Sexualität auch in die Welt gehen kann. Aus dieser Basis heraus habe ich quasi dieses Konzept geschrieben und habe mir daraus wieder mit meinem Waldorf-Gefühl, wahrscheinlich jeder Waldorfschüler wird wahrscheinlich verstehen, was ich meine, da versuche ich es gleich nochmal besser in Worte zu fassen, habe ich dieses Konzept eben quasi so ein bisschen intuitiv erstellt, vor allem aber auf der Basis auch aus meiner Klarheit heraus auch. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Bestandteil. Ich gehe mit einer gewissen Klarheit und Sicherheit in die Klassen. Ich sag jetzt mal so, also schon, ich rede natürlich überhaupt nicht über meine Sexualität, das hat damit auch nichts zu tun. Man muss auch nicht völlig schambefreit über Sex reden wollen, wenn man sowas vermittelt, sondern es geht um so eine gewisse klare Haltung dem Ganzen gegenüber. Ich habe mich einfach fortgebildet, ich weiß einfach ganz, ganz viel darüber, ich weiß über die körperlichen Vorgänge ganz viel und über die seelischen und habe das dann eben so zusammenbringen können. Und dieses klare Gefühl, was eben Gott sei Dank mit nicht viel Scham verbunden ist, ich sage Gott sei Dank deshalb, weil das, glaube ich, den Kindern und Jugendlichen es einfacher macht, mir eine Offenheit auch entgegenzubringen, also kein Schamgefühl zu haben, was aber auch völlig okay ist, wenn man das hat. Na, also ich bin niemand, der sagt, oh, wir sind alle schambefreit und nur noch über Sex reden. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern einfach eine gewisse Klarheit zu haben, sich selbst gegenüber und ein Wissen zu haben und Genau, darauf fußt eigentlich so mein Konzept. Es ist natürlich schwierig, dass dann, wenn es keine klaren Vorstellungen gibt, aber ich weiß ja dadurch, dass ich eben auch mit einem Malluflehrer verheiratet bin, was so in den einzelnen Klassen stattfindet,
klar.
Welche Themen auch dran sind. Und daran habe ich mich orientiert und habe darüber quasi dann meine Themen geschrieben und habe mich aber auch von den SchülerInnen inspirieren lassen. Dadurch, dass ich jetzt schon viel Erfahrung sammeln durfte, merke ich ja, was ist eigentlich Thema.
Ja, okay, dann erzähl mal ein bisschen mehr über dieses Konzept konkret. Wie sieht das aus? Wie hast du das aufgebaut? Was kommt denn da drin? Etc. Pepe.
Gerne. Also vierte Klasse, Körperteile privat. Und da habe ich dann ein schönes Skript erstellt, was eben auch Waldorf orientiert ist. Das gehört ja alles dazu, so ein bisschen künstlerisch. Einfach mit schönen Farben habe ich einfach die privaten Körperteile gemalt. Es gibt einmal die Klitoris und die Vagina, es gibt den Penis. Einfach schön, sage ich jetzt mal, gezeichnet mit den einzelnen Beschreibungen dazu. Das ist so vierte Klasse und dann geht es meistens in der sechsten Klasse weiter. Und da geht es dann schon um die Menstruation, da geht es dann wirklich ein bisschen spezifischer, Zyklusfragen. Manchmal mache ich dann oder meistens mache ich tatsächlich dann auch eine Trennung. Es gibt ja so ein bisschen dieses altersgemäße Verständnis von männlich und weiblich. Das ist in dem Alter einfach noch relativ normal, dass die sich da noch ziemlich klar zuordnen, wobei es natürlich auch immer schon da auch ja, Einzelfälle gibt und auch immer mehr, wunderbar. Aber meistens können die sich, fühlen die sich dann doch immer noch mal wohler, wenn sie so ein bisschen in ihrem Space sich befinden. Und deswegen mache ich das meistens in der sechsten Klasse, dass ich die dann einmal trenne. Und trotzdem mache ich auf jeden Fall, wenn es um das Thema Menstruation geht, lasse ich Jungs und Mädchen dann auch einmal im Raum. Die dürfen das einmal alle erfahren. Die bekommen Hygieneartikel von mir. Das hat Sophia Klipstein auch so schön erzählt. Das hat die auch gemacht. Das finden die toll. Ganz oft, oder ich erlaube das, dürfen die, die auch einmal auspacken, dann darf auch mal so ein Tampon durch die Klasse fliegen. Und wenn es ganz verrückt wirkt, darf auch einer den mal unter den Wasserhahn halten. Und den irgendwie einmal so, oh, ist der groß geworden. Und dann fliegt er einmal durch die Klasse und das darf alles sein. Ich hatte sogar die Situation, eine Slip-Einlage auf die Stirn wurde die geklebt und dann haben die prominenten Raten gespielt. Da hatte ich eine ganze Woche zur Verfügung in der Klasse und dann habe ich gesagt, warum nicht? Komm Leute, machen wir jetzt. Und das war irgendwie gut. Ja, das war irgendwie dann normal, mit diesen Materialien umzugehen. Ich weiß noch, wie es bei mir damals war. Das war schon völlig peinlich, dass man da irgendwie so eine Slip-Einlage in der Hand hatte. Das war schon, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Muss man alles verstecken. Und das ist irgendwie, hat sich auch jetzt schon so verändert. Das ist dann meistens in der sechsten Klasse ein großes Thema. Wenn ich ein bisschen mehr Zeit zur Verfügung habe, geht es dann auch schon Richtung, wie entsteht ein Kind im Bauch. Da habe ich auch eine ganz schöne Zeichnung, das finden die alle immer ganz toll. Mache ich auch an die Tafel, dann quasi in Originalgröße. Wenn wir dann machen wir mit einem kleinen Kreidepunkt, so ein Punkt so groß ist dann die Eizelle und das Spermium an dem und dem Tag. Und das finden die immer alle ganz, ganz toll und spannend. Dann stehe ich die... Wie das Kind heranreift, dürfen die dann alle sehen und dann gebe ich denen meistens eine kleine Hausaufgabe mit, wenn sie es möchten. Die müssen sie natürlich nicht machen, weil ich bin ja keine Lehrerin.
Ja.
So einen kleinen Steckbrief, da dürfen die dann eintragen, wie sie geboren wurden, ob natürlich oder per Kaiserschnitt, wie groß sie waren. Es steht ja dann meistens irgendwie so ein Buch drin oder dürfen auch ein Foto mitbringen. Und dann verbringt man auch erstmal eine Stunde damit, sich darüber auszutauschen. Ganz, ganz großartig. Und dann kommen manchmal schon so die ersten Fragen. Ja, was ist denn das Baby da eigentlich im Bauch und was ist, wenn da vielleicht was schief geht oder eine Missbildung oder sowas? Also ne, solche Themen kommen dann auch manchmal schon, auch so ein bisschen schwierige Fragen. Und dann kommt das spannende Thema, wie entsteht denn dieses Kind? Und das mache ich tatsächlich auch in der sechsten Klasse. Manchmal auch schon fünfte, das hatte ich jetzt auch gerade, weil die in der vierten das nicht hatten und dann machen wir es komprimiert in der fünften Also ich bin da auch flexibel. Genau, das ist dann so fünfte, sechste und dann wird es auch immer erklärt. Und das ist meistens genauso wie bei den privaten Körperteilen, sage ich so, jetzt sage ich es einmal. Und dann war es erledigt und dann kam wieder dieses Durchatmen. Wunderbar, gut. So. Ja. Dann lasse ich die meistens so siebte, achte ein bisschen in Ruhe. weil das ist dann meistens so eine ein bisschen laute, schwierige Phase, wo man dann erstmal das alles zwar spannend findet,
voll
aber
in der Pubertät
richtig,
auch, ja.
genau. Ja. Und ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass das dann in der 9. toll ist, wobei die letzte Klasse mir auch rückgemeldet hat, dass sie das tatsächlich in der 8. gut gefunden hätten, bevor es dann mit der eigenen quasi Erkundung der Sexualität auch wirklich losgeht. Also mein Konzept ist dann 9. und das nenne ich dann Let's Talk About Sex, alle Fragen sind erlaubt.
Okay.
Und da geht es dann wirklich schon teilweise richtig ins Eingemachte. Mhm. Die dürfen mir anonym Fragen stellen, da habe ich zwei verschiedene Konzepte. Das eine ist, dass sie es mir in Umschlägen, da habe ich Nummern drauf, da dürfen die mir eine Frage stellen, die tun sie dann in den Umschlag und ich beantworte die zu Hause und sie dürfen noch ankreuzen, ob ich sie im Klassenverband ansprechen darf oder nicht.
Okay.
Und dann gebe ich sie am nächsten Tag wieder, ne? Dann ist da einfach so ein Korb mit den Nummern und jeder kann sich seine Nummer rausziehen und es kann quasi niemand rekonstruieren, wer hat jetzt was geschrieben. Das ist das eine Tool und dann gibt es aber auch noch ein Online-Tool, wenn die Schulen das erlauben, dann lasse ich die am Handy das direkt machen, wo sie mir quasi, das ist Mentimeter oder so heißt das, das ist so ein Online-Tool, wo man das sozusagen direkt eingeben kann und dann erscheint es auf meinem Handy, ohne dass ich weiß, von wem es kommt.
Ah, das ist umso sicherer auch, ne?
Also genau, das ist auch richtig sicher und das finden die natürlich auch richtig toll. Dann dürfen die mal ihr Handy benutzen. Und da kommen dann auch meistens noch explizitere Fragen, weil es ja schon auch nochmal was anderes ist, als wenn du dich zu Hause hinsetzt und per Hand. Man könnte ja auch an der Handschrift erkennen, wer das schreibt.
Ja,
so
ja,
ungefähr.
Klar.
Also damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Und dann ist es eigentlich echt eher so ein Gespräch. Ich setze mich dann auch in die Mitte, bin da nicht so vorne, lehrermäßig. Und da sprechen wir wirklich über alles, von Klärung, Mythos, Jungfernhäutchen bis hin zu LGBTQIA+-Themen. Manchmal muss man das auch nochmal erklären so ein bisschen. Das finden die auch immer ganz spannend. Und dann weitet sich das aus. Dann gibt es aktuelle Themen. Als das mit Rammstein aktuell war, haben wir ganz viel darüber gesprochen.
Mhm, ja.
Also sowas, das war ganz spannend.
Okay,
das ist, genau, ganz, ganz breit gefächert.
Ja, klingt spannend auf jeden Fall. Am Entwurf eines Bildungsplans für Baden-Württemberg 2015, der sexuelle Vielfalt zum Thema machen wollte, hat sich eine bundesweite Debatte entzündet. Mhm. Vielleicht hast du ja mal davon gehört. Welche spezifischen Herausforderungen gibt es bei der Verknüpfung von sexueller Bildung und Gendersensibilität in der Waldorfpädagogik?
Ich glaube, das Problem ist, dass es wirklich stark von den Personen einfach abhängig ist, die es unterrichten. Und meine Vision wäre, dass man da eben noch mehr zu hinbekommt, sage ich mal, das in einer gewissen Art und Weise mit reinzubringen. Und weil es so stark an den Personen liegt, man darf natürlich nicht den Kindern irgendwelche Dinge aufdrängen. Mhm. Oder große Debatte war ja auch das in den Kitas mit diesen privaten Räumen, wo die Kinder sich erkunden können und so. Das sind immer alles so ganz sensible Dinge und auch sensible Themen. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man da ein ganz, ganz starkes Gespür für hat. Und ich glaube gar nicht, dass es jetzt so eine starke Unterscheidung zwischen Waldorfpädagogik und staatlichen Schulen da gibt. Also das ist, viele WaldorfpädagogInnen wollen das vielleicht so sehen. Ich glaube, das ist eigentlich gerade, was Gendersensibilität und die sexuelle Bildung angeht, da gibt es eigentlich keinen großen Unterschied. Weil die Kinder und Jugendlichen, das sind ja letztendlich die gleichen Menschen. Mhm. Es ist eben nur die Ansprache, die irgendwie eine andere ist und die Vermittlung. Und das hängt eben stark von den Menschen ab, die es machen. Und genau, das ist natürlich wünschenswert, dass man es auf eine sensible und irgendwie eine schöne Art und Weise macht und auch visuell, also ne, wie ich das schon gesagt habe mit dem Skript, dass man sich da ein bisschen Mühe gibt, dass die Kinder und Jugendlichen da vielleicht, da mache ich auch mit den Kleinen, die dürfen das dann ausfüllen und ausmalen und ein Tafelbild vielleicht auch, also so, dass man sich da so ein bisschen Gedanken zu macht und das ein bisschen einpackt. Und am allerbesten wäre es natürlich, wenn das sozusagen so in Anführungsstrichen normal wird, dass das eben in diesem Waldorf-Konzept jedes Jahr ein bisschen reingebracht wird. Also dass das einfach in den normalen Unterricht mit eingeführt wird.
Ja, ja, das glaube ich schon auf jeden Fall auch, dass vielleicht auch vom Bund auch ein bisschen mehr gepusht werden soll, dass das einfach so wirklich so offiziell in jede Waldorfschule irgendwie so angenommen wird.
Ja.
Wie viele andere Themen, die überhaupt keinen Raum da finden.
Richtig.
Dein Ziel ist auch ja tatsächlich, Lehrkräfte weiter und fortzubilden, damit sie selber in der Lage der Sexualkunde-Epochen Epoche gerecht werden.
Ja.
Das hast du jetzt gerade auch gesagt. Mhm. Wie machst du das? Oder wie ist denn deine Idee? Sollen die LehrerInnen zu dir kommen, die Tür klopfen und irgendwie so 2 Stunden mit dir sprechen? Oder wie sieht's aus?
Auch eine gute Idee. Ja, es ist tatsächlich noch eine Vision und ich hoffe, dass sie bald Wirklichkeit wird. Ich träume davon, ein Portal, ein Tool zu erschaffen, wo wir ja wie so eine kleine Mini-Fortbildung machen können, die man besuchen kann als Lehrerin, als Eltern, einfach als interessierter Mensch, um so ein bisschen, ja, so diese, vielleicht die Ansprache, natürlich auch ein bisschen das Wissen, das fehlt ja ganz vielen, auch in unserer Generation.
Ja.
Dadurch, dass wir es ja alle auch noch nicht so hatten und es auch wirklich auch noch ein großes Schambehaftet immer war und ist, fehlt es ja an jeder Ecke, wenn man sich nicht selber da total fortbildet. Und da auch eine sensible Fortbildung für LehrerInnen oder Eltern, wie auch immer, zu erschaffen. Das wäre meine Vision, das online vielleicht zu machen. Gerne auch live, aber erstmal ist es, glaube ich, online erstmal wäre es online angedacht und ja, da bin ich ganz stark, also ich habe die Konzepte schon geschrieben, es müssen nur noch die Videos gedreht werden.
Okay. Ja, das klingt schon spannend. Für vielleicht jeden. Kannst du auch wirklich auch bei den, ich hatte auch einen Talk mit Ulrike Sievers und
ja.
die hat auch diesen Eleva-Plattform da auch mit gegründet quasi.
Genau.
Und dann könnt ihr vielleicht auch da
auf
gucken, ob
Fall.
Ihr das auch da auch dort anbieten könntet.
Ja, total.
Das wäre eine gute Idee. Nehmen wir das Thema Geschlechtsstereotype im Kopf der Lehrpersonen.
Ja.
In welchem Zusammenhang stehen diese in der Kompetenz, gendersensibel zu unterrichten?
Ich kann das so gut verstehen, wenn man das noch nicht so, also ich sage jetzt mal noch nicht so im Alltag und auch in seinem Unterrichtskonzept so verwenden kann, weil, wie ich auch gerade schon sagte, wir sind alle da noch so in unseren Mustern da drin und sind einfach durch Geschichten, gerade ja die frühen Märchengeschichten, alles, was es so am Anfang auch in der Waldorfpädagogik so, was es auch wunderschön macht, aber es sind eben Geschlechtsstereotypen, die dort präsentiert werden. Und von daher, finde ich, kann man auch niemanden Vorwurf machen oder irgendwie jetzt sagen, wieso ist das so? Das ist total verständlich, dass es so ist. Und ich glaube, diese Kompetenz, die kann man sich aneignen. Und zwar, indem man immer wieder ins Gespräch geht. Ins Gespräch mit den SchülerInnen, ins Gespräch mit Fachpersonen, Menschen wie mir, die sich damit eben schon länger befassen und auch vielleicht mal unter FreundInnen oder das einfach mal übt und sich da ein bisschen öffnet. Und das ist einfach eine Übungssache. Natürlich auch eine Offenheit, klar. Die muss natürlich so ein bisschen da sein, dass man was verändern möchte und das Verständnis erstmal dafür zu bringen, wie wichtig das ist, dass es sich ändert. Und das ist es. Es ist so wichtig,
ja.
Dass wir andere Bilder schaffen.
Und unbedingt.
Ja, dass das freier sein darf und Frauen gesehen werden und Männer gesehen werden und Zwischengeschlecht und alles, dass alle gesehen werden.
Mhm.
Das ist so, so wichtig. Also das kann ich nur sagen, sich da wirklich offen zu bleiben und immer wieder weiter vorzubilden.
Ja, die Frage ist, wie passen wir den richtigen Zeitpunkt ab,
ja.
Um den Bedürfnissen hier gerecht werden zu können?
Absolut. Ich habe das Gefühl, wir befinden uns gerade in so einer Art Übergangsphase und diese Übergangsphase ist super schwer. Da sind eben Leute, die sind besonders laut, die findet man nervig, da hat man Angst, da entstehen Ängste, aber diese Übergangsphase ist wichtig und die Leute, die laut sind, die dürfen und sollen bitte jetzt auch laut sein, weil sonst verändert sich nichts. Und die ist jetzt sehr anstrengend und ich glaube, es wird auch noch ein bisschen dauern. Und ich glaube, wir verpassen den Moment nicht, wenn wir weiter laut sind und weiter verändern. Und irgendwann wird sich das neutralisieren. Es wird irgendwann nicht mehr so sein. Ich sehe es an den Generationen, die da jetzt schon sitzen. Die sind schon so anders und haben schon so ein tolles, offenes Verständnis von so vielen Dingen, von Gendersensibilität, von diesen ganzen Themen, die wir hier heute besprochen haben. Ich habe da ganz viel Hoffnung.
Ja. Hoffnung ist auf jeden Fall auch sehr wichtig.
Ja.
Carlotta, kannst du uns einen Überblick darüber geben, wie die Waldorfpädagogik die sexuelle Bildung und Aufklärung grundsätzlich angeht? Und welche Rolle Gendersensibilität dabei spielt?
Also ich sage jetzt mal ganz krass, ich glaube keine große Rolle. Also in dem klassischen Sinne, was auch natürlich wieder von den LehrerInnen abhängt. Die dürfen natürlich ihr eigenes daraus machen und das ist ja auch das, was ich so toll finde an der Waldorfpädagogik, dass eben das auch möglich ist.
Mhm.
Das bietet ganz viel Potenzial, dass man da eben was draus machen kann. Aber für diejenigen, die es nicht tun, das ist das, wo ich eben meine Kritik habe, weil es dann eben nicht passiert. Insofern würde ich sagen, da ist noch keine große Gendersensibilität im klassischen Plan. eben auch, also man darf sich da aber auch nicht mehr auf Steiner berufen, weil das, was Steiner geschrieben hat damals, das ist ja nun auch schon so lange her,
ja,
schon die Art und Weise, wie er schreibt, ist für viele super schwer,
ja, ja,
viel mit Muss und Hast und so. Ja. Und das darf sich öffnen. Man darf diese Texte verwenden und man darf sich darauf auch berufen, aber die öffnen und die in die heutige Zeit zu übertragen, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann eben die modernen Themen, die jetzt dran sind in dieser Übergangsphase, wie ich sie nenne, die dann damit reinbringen. Und das müssen wir aktiv gestalten. Das passiert nicht von selbst, weil man kann man sich nicht auf die alten Sachen beruhen, sag ich jetzt mal so.
Definitiv.
Ja.
Inwieweit hat sich deiner Meinung nach die Bedeutung der sexuellen Bildung in der Waldorfpädagogik im Laufe der Zeit verändert? Du hast jetzt von dieser Übergangsphase auch geredet, insbesondere im Hinblick auf aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen.
Die ist natürlich immer wichtiger geworden. Das, also wobei ich schon auch sagen würde, dass es auch zu meiner Zeit schon wichtig war. Das ist ja ne, jetzt 30 Jahre her, wie auch immer, je nachdem, wo ich jetzt anfange zu zählen. Aber es war auch schon zu meiner Zeit wichtig. Trotzdem waren wir, sag ich jetzt mal, damals noch angepasster. Wir waren irgendwie noch ein bisschen autoritätshöriger und sind da irgendwie einfach noch andere Wege gegangen als Kinder und Jugendliche. Und das ist heute einfach nicht mehr so. Das auch gerade durch die mediale Aufklärung, durch die Vorbilder, die wir haben, durch Social Media. Wir haben einfach so viele auch positive Vorbilder, die so viel schon in die Welt bringen. Und das kriegen die alle mit und kriegen die alle auf dem Silbertablett serviert. Ganz einfach, jeder und jedes Kind hat heutzutage schon Zugang zu diesen Kanälen. Und von daher ist die Wichtigkeit natürlich noch ein Stückchen größer geworden, dass wir damit auch als LehrerInnen und eben als Menschen, die mit Jugendlichen oder Kindern zu tun haben, dass wir da mitgehen, dass wir genau gucken, zu was haben die eigentlich Zugriff und dass wir uns da auch selber wirklich erkundigen, auch wenn wir es selber so nicht hatten. Ja, noch nicht immer sagen, also bei uns früher, also wir waren aber anders bei uns, wir haben immer viel mehr auf die gehört.
Also wenn du das weitermachst, dann entwickelst du dich auch nicht weiter.
Ja. Genau, so. Von daher, da darf bitte ganz, ganz viel passieren und sich da öffnen. Und ob man es nun gut findet, sage ich jetzt mal Social Media oder nicht, das hat damit nichts zu tun. Ne, das ist
eine andere Frage.
Das ist eine andere Frage, ja, genau. Es gibt's und es ist da und es ist für jedes und jedes Kind und auch an Waldorfschulen, auch wenn das oft gesagt wird, nein, unsere haben noch keinen Fernseher. Und so.
Ach Quatsch.
Auch an Waldorfschulen haben viele Kinder und auch schon junge Kinder Zugriff zu diesen Medien. Und das ist auch niemandem vorzuwerfen, weil so ist es heute. So.
Stichwort Medien. Ja. Die Mediennutzung spielt ja eine große Rolle beim Thema Sexualisierung.
Ja.
Und Digitalisierung bzw. Medienbildung an Waldorfschulen ist auch ein sehr kontroverses Thema.
Absolut.
Inwiefern beeinflussen Medien und Digitalisierung die Sexualerziehung und wie gehen Waldorfschulen damit um?
Ja, das ist eben genau diese Schwierigkeit, dass wenn das so negiert wird, dass es das nicht gibt oder dass die Kinder dazu, ach mein Kind hat keinen Zugang dazu, keinen Zugriff dazu, dann entsteht eben ein Gap, ja, weil es ist da. Das kann ich wirklich jedem nur sagen. Und das ist dann wie so eine Blase, wo die Kinder und Jugendlichen sich dann mit Informationen beliefern, berieseln lassen, die sie dann aber überhaupt nicht zuordnen können. Und das ist ganz, ganz wichtig für uns Erwachsene, das zu begleiten und da auch ganz klar einen Cut zu schaffen und denen auch ganz früh schon eine Aufklärung mitzugeben, wie sie gewisse Dinge einzuordnen haben. Und da habe ich auch mal dieses Thema Grenzen, dass sie auch wirklich gucken, also was heißt gucken? Wenn sie es sehen, spüren können, weil sie werden es sehen. Ne? Sie haben einfach so viel Zugriff dazu. Und das ist ja, kann ja nur mal so ein Klassenchat sein, wo dann aus Versehen irgendwer ein Video teilt. Und wenn man die Kinder dazu bekommt, sich selber so weit zu spüren, dass sie merken, oh, das tut mir jetzt nicht gut. Dass sie das entweder ausmachen können, dass sie mit jemandem darüber sprechen können, dass sie es weglegen können und dass das nicht in so eine Verbotenheitsecke gerät und dann passiert ja ganz viel. Dann passiert ganz viel im Kopf und dann ist es schon in so einer schwierigen, toxischen Blase, wo man dann nicht weiß, was mit diesen Bildern passiert.
Ja, klar. Ein Anliegen der Waldorfpädagogik ist die Begleitung einer lebensbejahenden Entwicklung aller SchülerInnen. Dazu gehört auch natürlich Sexualkunde und selbstverständlich die Lehrkräfte, die diese Epoche unterrichten sollen. Mhm. Was braucht es, damit Lehrkräfte diese Gender-Kompetenz erwerben können?
Ja, also auf jeden Fall Interesse für die Jugendlichen und die Kinder und für diese Themen. Also, und ich, das glaube ich, hat jeder Lehrer oder Lehrerin, weil die, ne, das ist ja, das kann ja so befruchtend sein, dieses Miteinander und auch auf die zu hören. Also ein Interesse für die und auch von denen zu lernen, denen wirklich zuzuhören. Was brauchen die? Und nicht selber ein Konzept, also ich habe jetzt natürlich auch ein Konzept, aber das ist so modifizierbar durch die Kinder und Jugendlichen. Das wird, das, was ich heute habe, wird wahrscheinlich in 2 Jahren schon wieder ein anderes sein.
Oder,
ne, weil das ist, das darf sich immer entwickeln und da darf man denen zuhören und da darf man sich selbst auch zurücknehmen und wirklich von denen lernen. Weil da sind so viele Themen, die wir heute oder wir in unserer Generation vielleicht gar nicht so in Worte fassen können, weil wir das einfach so noch nicht gelernt haben oder nicht hatten. Also gab es alles, aber nicht, ne, so Zugriff dazu hatten, darüber so zu sprechen. Und denen wirklich zuzuhören und natürlich entsprechendes Lehrmaterial. Also wirklich zu gucken, wo hole ich mir die Informationen? Ne? Dass man eben Fachpersonen oder Bücher liest. Gibt ganz tolle Bücher.
Hast du da auch ein paar Empfehlungen?
Ja, also es gibt ein großartiges Buch, das heißt Sex in Echt. Das hat eine Hamburgerin geschrieben. Und ich glaube, die Illustratorin ist auch Hamburgerin. Ja, ich glaube schon. Ja,
okay.
Ganz toll. Also das ist wirklich, wenn man das kann man auch selber als Erwachsener einmal durchlesen, von vorne bis hinten. Dann weiß man Bescheid. Man lernt nie aus. Ich liebe dieses Buch und es gibt auch ja, noch diverse andere, die wir gerne vielleicht irgendwie verlinken können oder
ja,
irgendwas.
Ja, sehr gerne,
ne?
Sehr gerne. Also, wenn du mir die Liste stellen kannst, dann würde ich sie in der Shownotes packen.
Ja.
Also liebe ZuhörerInnen, schau mal in die Shownotes, da wird es auf jeden Fall auch eine Liste gegeben mit Links und Bücher und ein bisschen weiterführendes Material.
Ja,
ja, das wäre super, klasse.
Ja, mir ist noch eingefallen, ich möchte, wie, weil du gesagt hast, was braucht es, um diese Gendersensibilität, ich möchte das nicht jedem quasi anraten oder empfehlen, aber es wäre natürlich großartig, sich auch in gewisser Weise vielleicht einmal, und wenn es nur ganz kurz und ganz zart ist, mit seiner eigenen Sexualität auseinanderzusetzen. Also das muss kein großes Unterfangen sein. Das darf ganz zart und kurz und klein sein. Das muss nicht tief gehen, darf es natürlich, aber das kann ich nur jedem empfehlen, weil das ist ja was Wundervolles sein und kann einen selber nochmal so zur Ruhe bringen und eine Klarheit entwickeln, die es, glaube ich, leichter macht, mit Jugendlichen und Kindern zu sprechen. Und dafür gibt es auch tolle Personen, wenn man da zum Beispiel Unterstützung haben möchte.
Das sind auch richtig schöne Wörter.
Ja.
Definitiv sich damit auseinanderzusetzen, ist sehr wichtig.
Ja.
Mir ist klar, es braucht eine ersten lockeren Zusammenstellung eines Lehrplans, verbunden mit den Fragen, was man in welche Altersstufe besprechen könnte, natürlich, wie das Thema fachübergreifend zu behandeln ist und welche Schlüsselkompetenzen diesem Thema zuzuordnen sind.
Mhm.
Frage dazu, wie können wir das effizient schaffen?
Meine Traumvorstellung ist, dass es ein Konzept gibt, was klar niedergeschrieben ist, was ist für jede Klasse relevant. Und natürlich ist das modifizierbar, wie ich schon sagte, weil sich die Dinge auch verändern. Aber es gibt so ein paar Themen, bei denen ich sagen würde, das ist wirklich gut und richtig. In dem Alter ist das, in dem Alter ist das, in dem Alter ist das. Das darf ein Konzept sein, was niedergeschrieben ist, was jeder an der Schule weiß. Und das darf auch gern den Eltern zugänglich gemacht werden, damit da eben auch keine, also mit einfach, ne, das klar ist, dass das sozusagen dran ist. Das wäre meine Idealvorstellung. Ein klares Konzept und das bitte an jede Waldorfschule zu bringen.
Yay!
Ja!
Das brauchen wir ja unbedingt. Kannst du auch Beispiele für gendersensible Ansätze im Unterricht geben und wie können sie das Schulklima beeinflussen?
Also die Ansprache, ne? Das ist auch eine Gewohnheitssache. Das ist etwas, was wir alle üben dürfen. Also ich habe es mir inzwischen, mir passiert das auch noch, dass ich es nicht immer schaffe, ist völlig klar. Aber gendern, ich halte es für unglaublich wichtig und toll. Und selbst wenn man es einfach so ganz natürlich irgendwann verwendet, ist es, das ist dann einfach so ein schöner Sprachfluss, auch im Unterricht. Genau, und wie gesagt, auch mir passieren da manchmal noch, ich hatte neulich auch irgendwie so eine, weiß nicht mehr, was es war, und habe ich auch gesagt, oh Gott, jetzt habe ich, ach ja, ich habe das Wort Scheide eigentlich aus meinem Sprachgebrauch gestrichen und ich habe es gesagt und habe auch gesagt, eigentlich möchte ich das gar nicht mehr verwenden, aber jetzt habe ich es irgendwie gesagt, weiß ich auch nicht. Darf man dann ja auch mal sagen. Dann darf man auch sagen, so, also das wollte ich eigentlich gar nicht, aber.
Ja, es ist aber auch, es sitzt so tief drin,
das drin.
Kommt einfach raus. So.
Genau, ich möchte auch kurz sagen, warum ich es gestrichen habe, weil Scheide impliziert, dass man etwas reinsteckt und das würde ich gerne aus den Köpfen bekommen. Deswegen benutze ich es nicht mehr so gerne.
Ja.
Also Ansprache, also durch das, ja, so ein bisschen zu üben, ne, dass man das einfach macht. Ja, natürlich in den Lehrinhalten, ne, wenn es dann um die, gerade in der Oberstufe, wenn es später um, wir haben ganz viel diese klassischen Romane gelesen, es waren viele Schriftsteller, dass man da wirklich guckt, dass man noch mehr Auswahl schafft. Und vielleicht auch da mal was anderes nimmt, als das, was sonst im alten Plan so drin steht. Und ja, ja. Da gibt es, glaube ich, ganz viel Auswahl. Und da muss man natürlich sich ein bisschen erkundigen. Das ist, ja.
Hast du auch, oder kannst du uns konkrete Methoden oder Unterrichtsstrategien, die du anderen Lehrkräften empfehlen würdest, um das Thema Sexualität und Geschlechtsidentität in den Unterricht zu integrieren und dabei die Prinzipien der Waldorfpädagogik zu wahren?
Ich finde nicht, dass es jeder können muss, so, weil das eben ganz viel mit der eigenen Haltung zu tun hat. Aber wenn wir jetzt so von so einem Ideal sprechen oder so, wie ich mir das vorstelle oder wie ich hoffe, wie ich es mache, dann sind es Methoden wie, ich stehe in mich vorne, ich stelle mich in den Raum, ich setze mich auf die Höhe der Jugendlichen, das heißt, oder Kinder, also ich setze mich auf den Stuhl oder ich schaffe eine Atmosphäre, die nicht so eine klassische Lehrer-Schüler-Atmosphäre ist, das einfach ein bisschen gemütlicher ist. Die dürfen flezen, die dürfen sich ihre Käppi aufziehen, die dürfen auch auf dem Tisch sitzen. Also so eine bisschen andere Atmosphäre zu schaffen, das macht schon immer ganz, ganz viel. Dann lasse ich Fehler zu. Ne, wie gesagt, man darf sich korrigieren. In den älteren Klassen darf auch mal gegoogelt werden. Ich wusste nicht mehr die genaue Anzahl der Eizellen bei Geburt des Babys. Mhm. Wusste ich aber in dem Moment nicht mehr. Ich so, oh Gott, wer will mal kurz googeln? Ganz toll, wunderbar. Da hat man schon, ne, oh, die weiß es gerade auch nicht. Ich darf googeln, darf ich das sagen? Wunderbar. Also ich lasse so ein bisschen so eine Offenheit zu. Ich werte gar nicht. Also es darf erstmal alles so weit gesagt werden. Und das ist natürlich auch schwierig. Also man muss da, klar, das sind dann manchmal auch so, da werden dann auch krasse Fragen gestellt, wo man dann wirklich sich auch so ein bisschen, okay, dazu darf ich jetzt erstmal nichts, keine Meinung sagen, aber das dann zur Diskussion stellen. So, und dass man dann mit denjenigen, wenn es zum Beispiel ein prekäres Thema ist, darüber spricht. Also einfach eine andere Atmosphäre zu schaffen, das ist so ein Tool. Und ich bin einfach sehr nahbar und offen und erzähle wirklich die Wahrheit. Ich erzähle keine Stories. Ich erzähle nicht von meiner eigenen Sexualität, auf gar keinen Fall. Es gab auch mal eine Frage, wie Sex klingt, ob ich das mal nachmachen könnte.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, das ist mir peinlich, das mache ich auch nicht.
Nein, das muss nicht sein.
Und das fanden die toll, dass ich gesagt habe, das ist peinlich. Und dann hat irgendeiner gerufen, ist wie beim Tennis. Und dann hat das einer auch gemacht so. Und dann haben die das gemacht. Und dann, okay, also es hieß, irgendwer hat es schon mal irgendwie gehört. Ja, so. Ja. Also es ist wunderbar. Und haben wir gelacht. Also ich lache und sag auch, wenn mir was peinlich ist. Ne? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, da so eine ein bisschen andere Atmosphäre zu schaffen.
Mhm. So ein Tool. Das sind also alle Tools, die irgendwie aber auch irgendwie so ganz subjektiv sind.
Ja, ne?
Also
sind
die
sie.
Einfach sehr abhängig auch von dem Mensch sind.
Ja.
Die Frage, die ich mir jetzt erstmal stelle, wenn wir jetzt erstmal so, sagen wir mal so, eine Lehrkraft haben, der oder die einfach so ein bisschen sehr eng im Kopf da ist, sich aber trotzdem die Mühe geben möchte.
Ja.
Diese Person bräuchte auch vielleicht auch die eine oder andere, nicht Anleitung, aber irgendwie so Sachen oder Übungen, die man eigentlich so machen könnte, damit das auch ein bisschen auch zum Ziel kommen kann.
Ja.
Hast du da auch irgendeine Idee?
Also tatsächlich ist es wieder das, sich einmal selber klar zu machen, also habe ich wirklich eine große Scham darüber zu sprechen. Und wenn das wirklich so ist, ich finde, dann muss man es auch nicht. Das finde ich ist ganz wichtig. Und dafür dürfen dann ja so Menschen wie ich oder vielleicht gibt es ja auch einen Lehrer oder eine Lehrerin an einer Schule, die sagt, ich würde das machen, ich komme auch in deine Klasse. Dass man dann dass man dann vielleicht jemanden einlädt. Und manchmal ist das auch ganz gut, weil gerade dann ist die Situation zwischen Lehrer und oder Lehrerin und SchülerInnen so, dass es dann zu nah ist und dass sie das auch gar nicht wollen. Und dann finden sie es auch peinlich. Das ist so ein bisschen wie mit den Eltern dann manchmal auch. Und manchmal ist es genau dann auch richtig, jemanden von außen kommen zu lassen, der dann auch wieder weggeht. Und deswegen sage ich immer, ich erwarte nicht, dass das jeder kann und jeder macht. Es wäre halt nur total schön, wenn diese Themen, vor allem eben Gendersensibilität und einfach so eine gewisse Offenheit, wenn das schon mal reinfließt, wenn es da und wenn jeder schon mal weiß, was ist in den ganzen Klassen so dran und sich darüber einmal Gedanken macht. Und ob man es dann selber unterrichtet oder nicht, das ist dann wieder eine andere Frage.
Okay, okay. Dann bin ich auch ganz zufrieden mit deiner Antwort.
Gut.
Ich gehe jetzt nochmal zum Thema Waldorfschulen.
Ja.
Und ich frage mich, wie können tatsächlich auch die Waldorfschulen sicherstellen, dass ihre Sexualerziehung sowohl den anthroposophischen Prinzipien entspricht, als auch den modernen Anforderungen gerecht wird, insbesondere im Hinblick auf die Nutzung digitaler Medien.
Ja. Im besten Falle, genau, das mache ich natürlich mit meinem Konzept. Ich halte ganz viel Rücksprache mit anderen Fachpersonen und ich glaube, wir entwickeln auch gerade so eine kleine Taskforce. Also wir treffen uns am Freitag zu einem ersten Gespräch, wo wir uns, also die LehrerInnen jetzt an Hamburger Schulen, die sich dafür schon interessieren, die Super. Das schon machen, wir setzen uns zusammen und ich könnte mir vorstellen, dass da so eine Art Konzept jetzt entsteht, dass das aus allen Fachbereichen so ein bisschen inspiriert wird und dass dann natürlich gewährleistet ist, dass das von PädagogInnen auch begleitet ist und dass das dann auch Hand und Fuß hat.
Super, ich freue mich, wenn du das Konzept steht, wenn du uns das auch mitteilst.
Sehr gerne.
Dann werden wir auf jeden Fall auch das auch als Link irgendwo hier in der Shownotes packen.
Super.
Anschließend, Carlotta, was sind denn die nächsten Schritte, die du für die Weiterentwicklung deines Konzeptes zur Sexualkunde am Waldorfschulen planst? Und wie können andere Lehrkräfte und die Schulgemeinschaft dabei unterstützt werden?
Also ich bilde mich selber stetig fort. Ich schließe im November meine Ausbildung zur systemischen Sexualtherapeutin ab und beschäftige mich da eben natürlich auch mit noch tieferen Themen, Traumata, allen Dingen, die da noch so beisitzen, weil es eben das Thema Prävention eben auch ein ganz großes Thema ist. Von daher denke ich, wird mein Konzept sich da auch noch erweitern, dass eben diese Anlaufstellen an Schulen auch geschaffen werden, gerade auch was das Thema Missbrauch angeht, dass wir da wirklich noch sensibler werden, dass es Fachpersonen gibt, die das erkennen und beziehungsweise die zumindest AnsprechpartnerInnen sein können in diesen Fällen. Bisher war es so, dass ich kontaktiert wurde und erstmal das sozusagen in die Konferenz bringe. Das fand ich jetzt, weil ich jetzt auch tatsächlich von Schulen in Schleswig-Holstein angeschrieben wurde, also es war einfach ein Riesenaufwand, ne, da immer hinzufahren.
Ja, ja.
Und ich hoffe, dass diese Schulen jetzt den Podcast hören, dass ich quasi das jetzt erstmal als erste Weiterleitung empfehlen kann, dass ich sagen kann, hört euch die Folge an, dann könnt ihr schon mal ein bisschen hören, was sozusagen Themen sind, was ich mache. Und dann klingelt es schon.
Ja, ja, ja.
Und dann wird sozusagen, dann kann es weitergehen. Und ich hoffe, mit dieser kleinen Arbeitsgemeinschaft, die wir da jetzt gründen, dass wir dann wirklich ein konkretes Konzept haben. Und meine Website wird auf jeden Fall Ende des Jahres stehen.
Sehr
und
gut.
da werden alle quasi Vorgänge einmal stehen. Was mache ich als Schule, wenn ich mich dafür interessiere? Wo, an welche Stellen wende ich mich?
Super.
Und was passiert? Also das wird auf jeden Fall jetzt Ende des Jahres. Es ist alles schon in der Mache, aber wie das, ich habe ja eben auch noch eine eigene Praxis, wie das immer so ist, wenn das nebenbei läuft.
Ja. Genau.
Das dauert ein bisschen, aber das wird definitiv dieses Jahr passieren.
Okay. Carlotta, deine letzten Wörter für unsere ZuhörerInnen, Lehrkräfte, Eltern, SchülerInnen, Waldis, überall, was willst du denen auch für den Weg mitgeben?
Ja, meine Wörter wären, hört euren Kindern, euren SchülerInnen zu. Lasst euch inspirieren von dem, was in der Welt ist und traut euch auch mit euren eigenen Themen euch auseinanderzusetzen.
Vielen Dank, Carlotta, dass du da warst für das tolle
Vielen
Gespräch.
Dank.
Ich freue mich auf jeden Fall auch sehr auf die Entwicklung deines Konzeptes und wünsche dir alles Gute.
Dankeschön, dir auch.
Das war Waldorf Perspektiven, der Podcast, der einen neuen Blick auf die Waldorfpädagogik wirft. Ein riesiges Dankeschön an unsere ZuhörerInnen auch. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Habt ihr die Sendung verpasst? Kein Problem. Diese Episode und alle weitere findet ihr zum Nachhören auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform. Vergiss nicht, uns zu abonnieren und auf Instagram und Facebook zu folgen. Dein Feedback, deine Themenvorschläge oder Gästeempfehlungen sind uns wichtig. Schreibt uns einfach an perspektiven@waldorfschule.de. Alle Infos dazu findest du auch in den Shownotes. Wir freuen uns darauf, mit dir gemeinsam neue Impulse in der Waldorfpädagogik zu setzen. Bis zum nächsten Mal.